Zur achten Sonderausgabe des Sneakpods begrüßen wir euch. Wir haben einen ernsten Film für euch geschaut. In Anwesenheit des Regisseurs wurde in Würzburg der Film Postcard to Daddy gezeigt. Teile des Sneakpods waren vor Ort und haben kurz sogar mit Michael Stock sprechen können. Mit mir hier Martin Narejek, Christoph Perner, Claudia Perner, die Theresa.
Elbert.
Und ich bin Stefan Giesbert.
Hallo.
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 Postcard to Daddy. Worum ging's?
In dem Film verarbeitet der Regisseur Michael Stock seinen eigenen Missbrauch, oder er wurde als Kind missbraucht sexuell, und das verarbeitet er in dem Film das in Form eines Dokumentarfilms mit Interviewteilen. Also er konfrontiert seine Familie zum Teil damit, zum Teil auch Ausschnitte aus altem Filmmaterial. Er hat mal einen Kurzfilm gedreht, auch Home-Video Teile. Ja, das ist eigentlich so der Inhalt. Und das Ganze geht eben so, er macht es in Form eines, ja, an seinen Vater wenden. Also er arbeitet darauf hin, dass er sich an seinen Vater wenden, zu ihm Kontakt aufnimmt und den eben zur Rede stellt. Und das tut er dann auch am Ende.
Erlebt man ja dann während des Films.
Genau.
Mit dieser Draufzuarbeitung.
Ich glaube, es war ein Spielfilm, kein Kurzfilm.
Ja?
Diese prinzipielle.
Ja. Naja,
ja.
Ja, wie hat er uns gefallen? Da sollten wir tatsächlich jetzt mal die Hörerwarnung aussprechen.
Es wird nicht ganz so komisch wie sonst schon mal wahrscheinlich.
Nein. Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass man sich in dem Kontext dafür entschuldigen muss.
Es ist nein, nein.
Es ist ein ernster Film mit einem ernsten Thema, aber das trauen wir unseren Hörern zu.
Ja.
Sollen wir mal was über das Rahmen-Event erzählen?
Genau, es wurde ja in Würzburg im Kino Zentral. Siehst du, ich habe zugehört, Herr Weser.
Stefan.
Das gute Kino, das andere ist nicht das böse. So habt ihr das gesagt.
Das haben wir ja schon gelästert in anderen Folgen.
Genau. Wurde dieser Film im Rahmen jetzt musst du
des Kinderschutztages vorgeführt. Genau, also es gibt, ich spreche heute als Fachfrau, so vielleicht für euch als Erklärung. Und zwar arbeite ich bei der katholischen Kirche zum Thema sexualisierte Gewalt oder zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt. Und in Würzburg gibt es eine Gruppe, wo sich verschiedene Fachstellen zusammengeschlossen haben, unter anderem auch Pro Familia und oder das Gefängnis, also die psychologische Beratung im Gefängnis, die Polizei und viele andere Stellen. Und die veranstalten alle paar Jahre eben einen Kinderschutztag, um auf dieses Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hinzuweisen. Das heißt, wir waren samstags in der Stadt gestanden, haben die Leute informiert. Und dann gibt es eben immer noch ein Rahmenprogramm. Und das war dieses Jahr dieser Film Postcard to Daddy, eben mit Anwesenheit des Regisseurs Michael Stock, der eben autobiografisch erzählt. Das ist so der Rahmen. Genau.
Ja.
Ich konnte ja leider nicht da sein. Wie voll war es da?
Sehr voll.
Echt?
Kann die Claudia vielleicht was dazu sagen? War total beeindruckt.
Er war auch richtig beeindruckt. Also es war ganz voll, das Kino. Und zwar, ich glaube, zu einem ziemlich großen Anteil auch von Fachleuten. Ne? Also es waren oder in einer Form eben...
Also wahrscheinlich die aus den anderen Stellen, die...
Nee. Also es sind schon viele Besucher gewesen, aber Fachleute in dem Sinne, dass es wohl irgendwelche Personen waren, die irgendwie im seelsorgerischen Bereich oder im pädagogischen Bereich oder so einfach arbeiten und sich dann zu diesem Thema informieren wollten.
Also es war ganz interessant. Ich habe ihn nach dem Film gefragt, ob sich das sehr unterscheidet, weil er ist ja zum Teil, also er ist ja sehr viel auf Festivals unterwegs gewesen mit dem Film und eben zum Teil auch eben so Queer-Filmfestivals und sowas, Schwul- und Lesbenfilm. Und ich habe ihn eben gefragt, ob sich das so von der Resonanz und auch der Publikumsdiskussion sehr unterscheidet, ob man jetzt mit einem Raum voll von Leuten redet, die eben in solchen Beratungspositionen tätig sind, oder ob das eben jetzt ein schwul-lesbisches Filmfestival ist. Und da meinte er so, ja, also die Fragen seien schon... mögen sich schon ziemlich unterscheiden und man merkt es schon. Es ist eine ganz andere Art von Resonanz und ganz andere Punkte, die die Leute interessieren. Also es gibt eigentlich so diese zwei großen Gruppen, mit denen er sehr viel gesprochen hat über die letzten Jahre. Mhm. Weil der Film ist ja schon 2009 rausgekommen und er war eben dann damit auf Filmfestivals unterwegs, hat ja auch bei der Berlinale gleich einen Preis gewonnen und ja.
Hat er einen Verleih oder kann man ihn irgendwo
Der ist schauen? Im offiziellen Verleih, dieser Film. Also ich weiß nicht, wie okay. die Verleihfilme jetzt im Einzelnen heißt, aber ja, das gut. Kino hat sich an einen ganz allgemeinen Verleih gewendet. Mhm. Also das ist jetzt nicht persönlich über ihn nur zu bekommen.
Achso, aber Kinofilmverleih, also nicht ja. Videoverleih.
Wir können, aber ja, ihn gibt's auf DVD.
Ihn gibt's auf DVD. Wir ja. hatten ja zum Glück die Chance für die Sneakpot-Leute, die nicht mit konnten, dass wir ihn so schauen konnten, weil wir von ihm zur Verfügung gestellt. Aber eben ist die Frage, ob wir, ob man in den Laden gehen kann und ihn da vielleicht bestellen kann.
Ja, also, im Pressematerial hier steht Oculus Film.
Okay.
Also, ja. Ja, also, gut. Und wir haben ja auch die Gelegenheit gehabt, mit ein bisschen ausführlicher mit ihm zu sprechen, weil wir mit ihm essen waren. Fand ich auch sehr interessant. Also auch überhaupt natürlich ja, gerade.
Ihn kennenzulernen.
Ich glaube, wenn man den Film vorher gesehen hat und eben schon so, mit diesem schweren Thema anreist und dann als erstes mal die Gelegenheit hat, mit ihm eben ausführlich zu sprechen und ihn so zu erleben als Person, das passt, glaube ich, sehr gut zu dem, was er mit dem Film so machen will. Weil ich glaube, es geht ihm schon darum, nicht einfach nur eine Geschichte zu erzählen, die auf die Tränendrüse drückt, sondern es geht ihm darum, eben ein Thema anzusprechen und es für die Leute diskutierbar zu machen in irgendeiner Form.
Mhm. Also mir ging es die meiste Zeit so, dass er sich gar nicht so sehr an das Publikum richtet oder dass der Film ganz wenig für das Publikum, sondern hauptsächlich für ihn. Also für ja. mich war das hauptsächlich so eine... Er verarbeitet dieses Thema jetzt für sich und macht es eben in Form dessen, dass er einen Film dreht.
Aber ich glaube, es geht ja darum, dass das hören wir später ja auch noch in dem Gespräch, was ich mit ihm hatte, dass er zeigen will, dass es okay ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch damit sich selbst zu sprechen in gewisser Weise. Eben den Mut zu haben, seine Gedanken zu formulieren und die Fragen zu stellen, die man eben stellen will.
Hm. Ja. Und also ich fand die Veranstaltung deswegen sehr gelungen, weil es uns, also wir haben den Film im Vorfeld natürlich alleine geschaut, ja, um beurteilen zu können, ob man ihn quasi zeigen kann oder wie er denn ist. Und da ist die Stimmung eine sehr bedrückende, mit der man aus diesem Film rausgeht, weil es alles schrecklich ist, ja, weil man eben so merkt, dass dieser Mann so sehr beschäftigt damit ist, sein persönliches Schicksal da auch zu verarbeiten im Rahmen dieses Films. Und was eben bei dieser Veranstaltung in Würzburg dazukommt, wenn er dann eben da ist, ja, und man sieht, okay, er lebt, ja, und er sieht irgendwie gut aus und er ist jetzt kein gebrochener Mensch, sondern er hat ganz stark bei dieser Diskussion dann auch danach oder bei diesen Nachfragen, die gestellt werden konnten, so versucht zu transportieren, man kann sowas überleben und man kann über sowas hinwegkommen und man kann so ein Thema abschließen für sich. Mhm. Und das ist natürlich sehr tröstlich. Nachdem man diesen Film gesehen hat.
Also es ist naheliegend, dass du sagst, man war in gewisser Weise überrascht, so dass er wie gesund und wie lebendig er aussieht. Das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Also es ist ja, wir haben jetzt nur über Missbrauch gesprochen.
Das ist ja sehr lange her zum einen.
Essen, genau, es ist sehr lange her. Der ist, glaube ich, wie alt ist er? Um die 40? Ja?
Ne, und so bis zum 16. Er ist missbraucht worden. Also bis in die Jugend hinein missbraucht
genau.
worden.
Er ist homosexuell und hat eben, als er so in seinen 20er Jahren war, hat sich das sehr intensiv ausgelebt. Oder
er versucht, sich selbst zu zerstören.
Oder
also so
ja.
würde ich es eher also interpretieren und so beschreibt er es auch.
Und hat sich da mit HIV angesteckt und auch mit Hepatitis C. C, ja. Und hat jetzt vor ein paar Jahren einen Schlaganfall auch gehabt.
Hat jetzt auch Krebs, also er ist schwer gezeichnet.
Also das ist auch nicht, das hat ja auch die Therese nicht gesagt, das ist auch nicht richtig zu sagen, dass er jetzt gut gesund ist. Er wirkt ja. erstmal wie eben ein aufgeschlossener Mensch, der eben mit dem man sich unterhalten kann, ohne eben die ganze Zeit dieses Thema so ins Zentrum zu. Also er ist einfach ein Mensch, der auch auf anderen Ebenen lebt inzwischen. Aber ja. er ist schon auf jeden Fall so, dass er für sein Alter natürlich durch eine ganze Menge auch gesundheitliche Probleme schon belastet ist und so. Also das muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, und er ist gezeichnet und er hat für sein ganzes Leben Nachwirkungen die er schon in diesem Missbrauch begründet, aber wo er auch im Film ganz klar Stellung bezieht, dass er jetzt nicht das so sagt, dass es die Schuld seines Vaters ist, dass er jetzt eben AIDS hat und diese ganzen Dinge, sondern dass das seine Art war, damit umzugehen, aber das eben, weil es was zum Umgehen gab, so. Ja, also es ist schon in einem direkten Zusammenhang zu diesem Missbrauch.
Ja.
Wie wurde der Film vom Publikum aufgenommen da? Also die hatten ja nicht alle die Möglichkeit, vorher mit ihm essen zu gehen und ihn kennenzulernen und vielleicht den Film auch schon vorher einmal zu sichten und es dann nochmal im Kino gemeinsam zu erleben. War da auch so eine, also ich habe ihn zu Hause geschaut vom Urlaub und also bei mir war es halt so eine bedrückte Stimmung, so.
Also wir haben uns auch gefragt, ob es überhaupt zu einer Diskussion kommen wird, ja, weil wir so gedacht haben, es kann halt sein, dass die Leute diesen Film sehen und dann so niedergeschmettert sind, dass sie gar nicht trauen, sich irgendwie was zu sagen.
Okay.
Und ich würde aber, also so ging es mir, ich fand die dominierende Emotion oder das, was so viele gesagt haben, war einfach Dankbarkeit. Ja, war Dankbarkeit an diesen Mann, der einen so intim reinschauen lässt in das eigene Leben, weil du ja Dinge von diesem Mann weißt, die du von den allermeisten Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich nicht weißt, ja, oder niemals wissen wirst. Und er macht es öffentlich und lässt aber dadurch auch einen ganz tiefen Blick zu und es ist halt ein ganz tiefes Verständnis auch möglich, auch gerade für diese Dynamik, die sich in einem Missbrauch ergibt und sowas alles.
Man hatte da auch das Gefühl hinterher in der Diskussion mit dem Publikum, er lässt sich da richtig Zeit. Also man hatte nie so das Gefühl, er lässt jetzt ein paar Fragen zu. Ich habe mich auch vorher gefragt, kommen da überhaupt Fragen? Also sind die Leute nicht so erschüttert, dass
erstmal... Aber es kam richtig...
Aber man merkte, ja, also man merkte wirklich ein genuines Interesse von den Leuten. Es gab auch mehrere Leute, die mehrmals nachgefragt hatten. Und die Fragen aus dem Publikum waren sehr stark, gingen eben so in die Richtung, okay, wie gehst du jetzt damit um? Wie ist die Geschichte weitergegangen natürlich? Aber auch eben allgemeiner in dem Alter, wie verarbeitet man das? Wie war die Situation? Also die Leute haben eben da doch sehr empathisch erstmal nachgefragt.
Ja.
Und also ich finde auch, das war ein sehr gutes Publikumsgespräch. So.
Sehr wertschätzend ihnen gegenüber.
Die Leute sind auch geblieben. Auch das finde ich immer auffällig, wenn eben bei so einem Gespräch dann nicht die Hälfte nach Ende des Films erstmal ihre Sachen packen nach Hause geht, sondern die bleiben wirklich sitzen und dann merken die eben, es war ein Interesse, das jetzt noch irgendwie so weiter zu verarbeiten. Ich glaube aber auch, dass wie der Film am Ende aufgebaut ist, dass man eben... wir haben uns hier geeinigt, dass man den Film auch spoilern darf, weil es nicht um die Spannung geht. Dass in dem Film ja die ganze Zeit darauf zuarbeitet, wird der Vater sich eben stellen und Stellung dazu beziehen, zu dem Missbrauch. Und das passiert ja am Ende des Films. Und ich glaube, dass das für die Stimmung, in der die Leute aus dem Film entlassen werden, ganz wichtig ist. Weil das eben nochmal so irgendwie so ein Schockmoment ist. Die Statements des Vaters zum Thema, wo die Leute dann mit so ein bisschen natürlich so einer Wut da rausgehen, aber eben auch mit so einem okay, aber wie geht's dir damit?
Ja, also der Vater hat das letzte Wort tatsächlich in diesem Film. Also man sieht ihn dann nicht mehr, ja, sondern es gibt eben diese Konfrontation mit dem Vater und mir ging's so, ich habe das empfunden als so ein Blub. Ja, so.
Sehr enttäuschend.
Das kommt so. So ein Flop kommt da irgendwie rüber, aber halt mehr nicht. Und damit endet es.
Weil der Vater so schwach ist.
Ja, weil er halt einfach so.
Ja, er sagt ja so Sachen wie: Wie war das mit dem?
Ja, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das für dich so schlimm ist, dass du jetzt irgendwie da eine Therapie bräuchtest oder sowas.
Ja, und warum hast du das einfach so weggesteckt? Ja, ich habe halt ein dickeres Fell.
Also der Vater, also Michael Stock fragt auch immer noch nach und dann kommen eben solche widerwillige Zugeständnisse. Also ich habe mir notiert, dass der Vater zum Beispiel sagt, ich hatte schon auch Schamgefühle und sowas. Oder so wie ich das jetzt sehe, tut mir das schon leid. Das sind so die Statements, die kommen vom Vater.
Das ist halt meistens.
Und das trägt man so aus dem Film raus. Ne? Also erstmal natürlich in gewisser Weise schon die Sensation, dass der Vater sich tatsächlich sein Gesicht der Kamera preisgibt da.
Ganz unverändert und so.
Wobei Michael Stock da später ja auch dann gesagt hat im Gespräch, dass vielleicht er auch nicht darauf vorbereitet war, was für eine Durchschlagskraft dieser Film entwickelt hat.
Gut, konnte man ja auch nicht.
Wie erfolgreich der wird.
Also es war dann schon... schwierig für den Vater im Nachhinein, weil er ja eben Preise gewonnen hat und so. Und plötzlich gab es halt so eine Außenwirkung, dass halt Leute in dem Ort, in dem er wohnt, halt diesen Film gesehen haben und dann quasi alles wussten, was da passiert ist und was er getan hat.
Hat es dann irgendwelche Konsequenzen noch gehabt? Hat er das mal erzählt? Oder?
Ja, es war schon irgendwie dann schwierig für den Vater, aber...
Irgendwie erschien, ja.
Ja, also ich nehme an, er wurde angesprochen oder keine Ahnung, aber da hat jetzt der Michael nicht so detailliert darüber erzählt.
Also als letzten Satz, den der Vater sagt, hatte ich mir aufgeschrieben, dass er hofft, dass es jetzt auch dir gegenüber noch transparenter wird. Also er hat eben dieses Gespräch, was er jetzt dann mit Michael Stock hatte, da ging es ihm darum, damit Michael Stock die Sachen halt auch ein bisschen klarer werden und sowas. Aber also eigentlich, das ist wirklich, also das Schreckliche an dieser Konfrontation ist eben wirklich, dass vom Vater eigentlich nichts kommt.
Mhm. Ja. Dass er auf der einen Seite wird ja so eine Erwartung aufgebaut, okay, es gibt ein Gespräch und dann ist es halt so für den Arsch einfach.
Ist natürlich eine schöne Dramaturgie im Film. Also,
klar, ja.
Da sprichst du ja auch mit ihm drüber.
Ja, sollen wir vielleicht mal reinhören in das Gespräch mit Michael Stock?
Ja.
Genau, wir spielen das nochmal.
Dann machen wir das nochmal.
So. Ich glaube, wir sind schon drauf. Ja, okay. Wir sind in Würzburg, hier mit Michael Stock und ich weiß gar nicht, wie du heißt.
Hans-Peter Bräuner.
Hallo. Michael, sag auch mal hallo.
Hallo.
Okay, so, wir haben den Film Postcard to Daddy gesehen und auch ein Gespräch mit dem Publikum schon hinter uns gebracht. Und ich werde jetzt Michael davon verschonen, genau dieselben Fragen nochmal zu stellen, die wir schon hatten oder die er die letzten anderthalb Jahre mit sich rumtreiben. Oh, jetzt muss ich originell sein, jetzt bin ich unter Druck. Nein, aber ich glaube, was du hast ja schon gesagt, dass es dir auch ein Bedürfnis ist, das Thema jetzt so ein bisschen hinter dir zu lassen. Und deswegen glaube ich, reden wir einfach mal ganz kurz über nicht so sehr den Inhalt an sich, den wir im Podcast auf jeden Fall noch besprechen werden, sondern vielleicht über die erzählerische Herangehensweise, weil ich finde, da gibt's auch einiges zu sagen. Eine Sache, die mich von Anfang an irritiert und interessiert hat, war, dass, obwohl man ja weiß, dass man jetzt einen Film anschaut, in dem es um einen Missbrauchfall geht, der Film eigentlich ja so anfängt mit so einem fast unschuldigen Familienbild. Also man hat das Kennenlernen der Eltern, einige Bilder auch aus dem Familienleben und es dauert eine ganze Weile zum Beispiel, bis ja formuliert wird, der Alkoholismus deines Vaters, auch die körperlichen abstoßende Wirkung, die du da empfindest und so, du lässt dir ziemlich viel Zeit, bis das überhaupt kommt. Kannst du erklären, wie das zustande kommt und was da deine Herangehensweise ist?
Also ganz ist es nicht richtig. Ich falle sozusagen mit dem ersten Satz des Films mit der Tür ins Haus, ja, indem ich sage, ich wurde von meinem Vater seit meinem 8. Lebensjahr sexuell missbraucht. Dann kommt es eine ganze Weile nicht weiter vor. Wir lernen die Familie kennen, wir sehen Bilder einer scheinbar glücklichen Familie und das ist hier einfach auch gewesen und genau das macht die Fallhöhe aus in Bezug auf einen sexuellen Missbrauch. Also der findet ja oftmals, nicht immer, aber in einer sehr vertrauten Umgebung statt und das ist dann auch filmdramaturgisch, wenn du so willst, einfach eine Fallhöhe. Mhm.
Also geht es dir darum, dass das Publikum das quasi auch so empfindet, also dass man quasi die Familie, sich in die Familie ein Stück weit reinlebt und dann quasi den Schock auch als solchen erlebt aus dieser Situation heraus? Oder?
Meine Familie ist jetzt nicht so, wie man vielleicht oftmals ein Klischeebild zeichnet von einer Familie, in der sexuelle Gewalt stattfindet. Ich bin in einer sehr linksliberalen Familie aufgewachsen, eigentlich auch sehr politisch aufgeklärt, wenn man so will, schon in sehr frühen Jahren und dass genau in so einer Familie sexuelle Gewalt auch stattfinden kann, entspricht vielleicht nicht so dem üblichen Klischee. Das war so vielleicht auch eine große Chance für diesen Film zu zeigen, dass eben sexuelle Gewalt überall stattfinden kann. Das ist nicht unbedingt immer mit den sozialen Verhältnissen zu tun hat, sondern dass es da eben um einen Bereich geht, den wir alle in Familien kennen, nämlich Nähe und Distanz innerhalb der Familie. Und das war natürlich auch der Versuch, das dramaturgisch so im Film anzugehen, dass wir da uns Stück für Stück dran nähern. Mhm.
Deine Mutter erwähnt das ja auch im Film mal. Sie versucht sich ja selbst auch zu erklären, warum sie eben da vielleicht so unbedarft war und so, und setzt es ja auch in Zusammenhang mit dieser 68er Befreiungsrhetorik und formuliert eben da, dass sie selbst vielleicht mit ihren eigenen ursprünglich etwas konservativeren Vorstellungen, die sie von zu Hause mitbringt, da vielleicht nicht so drauf vorbereitet war und so. Das ist aber eher was, also deine Grundaussage ist eben da eigentlich, das kann überall passieren und egal in welche Form von sozialem Milieu wir gehen oder welche Form von politische Gesinnung wir haben und so, das ist nicht das vorherrschende Thema hier. Verstehe ich das richtig?
Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich muss jetzt mal sortieren.
Okay.
Also ich denke, wir alle profitieren immer vom Zeitgeist der vorherigen Generation und meine Elterngeneration war geprägt von der 68er Zeit. Die sind Nachkriegskinder gewesen, die hatten einen regelrechten Hass gegen die Brüderie, die hatten auch was gegen die Kirche. Die wollten das mit ihren Kindern anders machen. Im positiven Sinne, das hat mein Vater natürlich dann doch sehr falsch interpretiert. Anhand seiner doch sehr merkwürdigen Aufklärungsmaßnahmen, die dann den sexuellen Missbrauch oder die Grenzüberschreitung ja auch beinhalteten. Ja, da haben wir aktuell ja auch nun gerade wieder ein Beispiel dafür. Die katholische Kirche hat einen ziemlichen Abwärtskurs in der letzten Zeit eingenommen und es gibt eine Gegenbewegung. Es entwickelt sich mehr und mehr eine kontroverse Diskussion, aus der heraus es dann auch möglich ist, über sogenannte Tabuthemen zu reden. Ne? Mhm. Also war das in meiner Generation, der Missbrauch liegt jetzt nun auch schon viele Jahre zurück, auch so, dass dieser anti-autoritäre Erziehungsstil, dieses Laissez-faire, da stand ja viel guter Wille dahinter, das mit den eigenen Kindern anders zu machen. Ne? Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht so das Paradebeispiel für all die Täter, die aus einem sadistischen Aspekt heran sexuelle Gewalt ausüben. Das stand bei meinem Vater tatsächlich, glaube ich, am Anfang im Zeichen von, weiß ich nicht, sexueller Aufklärung oder einem lockeren körperlichen Umgang innerhalb der Familie, den er natürlich deutlich missverstanden hat. Ne?
Okay.
Ja.
Ja. Insgesamt ist der Film ja, arbeitet der Film ja mit so einer Collage. Technik, eigentlich Interviewsequenzen, dann im zweiten Teil des Films sehr deutlich natürlich, wie da einerseits diese Aufnahmen von dir und Remy reinfiltern und dann eben auch die Reise mit deiner Mutter. Inwiefern ist das was, also natürlich die Aufnahmen von der Reise konnte man ja so nicht planen, die sind ja entstanden vermutlich einfach, inwiefern ist das eine Struktur, die am Schneidetisch entstanden ist oder inwiefern ist das, wo du auch doch aktiv dir überlegt hast, wie soll das aussehen?
Oh, das ist ganz anders entstanden. Ich hatte nämlich ursprünglich vor, einen Film zum Thema Muttersöhnchen zu machen. Also Muttersöhnchen jetzt nur im negativen Sinne, sondern ich wollte die Beziehung von Müttern zu ihren Söhnen unter die Lupe nehmen. War selber sehr krank. Meine Mutter lud mich zu dieser Erholungsreise ein. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich mir nun gerade diese ganze Kameraausrüstung gekauft und dachte, naja, wann fährt man schon mit der eigenen Mutter in Urlaub? Okay. Fangen wir doch mal mit der eigenen Mutter an. Und natürlich haben sich die Gespräche mit meiner Mutter immer wieder auf den Missbrauch gelenkt, weil das einfach das zentrale Thema in der Familie war. Nun kam ich also mit diesem Rohmaterial nach dieser langen Thailand-Reise zurück, saß am Rechner. Und ein Kameramann und Freund von mir hat dann einen Blick drauf geworfen und hat gesagt, es geht doch eigentlich immer noch um das Gleiche, jetzt mach doch endlich diesen Film.
Ah, okay.
Daraus.
Alles klar.
Muss man dazu erzählen, dass ich nun einfach schon sehr, sehr viele Jahre versucht habe, in Form eines Spielfilms, also in Form von Fiktion, die Thematik des sexuellen Missbrauchs oder die Autobiografie dahingehend zu verfilmen. Und habe da auch wahnsinnig viel Filmförderung immer bekommen. Also das sah immer so aus, als würden sich die TV-Sender und auch die Filmförderung dafür interessieren, weil sie mir eben eine Drehbuchförderung nach der anderen zugeschrieben haben, die Sender co-produzieren wollten, aber sich dann eben immer noch nicht getraut haben. Und das, da komme ich wieder auf diesen Zeitgeist zurück. Es ist vor 10, 15 Jahren einfach noch nicht möglich gewesen, über gleichgeschlechtlichen sexuellen Missbrauch zu reden. Mhm. Das fing gerade mal so an, dass Frauenbewegungen da laut wurden, Frauenhäuser aufgemacht wurden, Frauenberatungsstellen, aber in Bezug auf Männer war das noch sehr großes Brachland. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Das stimmt. Wir sind gleich durch. Ich lasse dich gleich zurück zum sozialen Teil. Also ich habe auch aus den, ist glaube ich auch schon älter, so einen Ausschnitt von dir gesehen, wo du bei Liebe Sünde bist und darüber berichtest, was ja eigentlich ein eigenartiger Kontext für so ein Thema ist, oder?
Sprich, ich habe also jahrelang an Drehbüchern rumgeschrieben, wo also hochkarätige Co-Autoren aus der deutschen Fernsehlandschaft beteiligt waren, große Filmproduktionen wie beispielsweise X-Filme, die Lola Rent und das Parfüm produziert haben und so weiter und so fort. Aber es wurde immer nichts draus. Und wie vorhin schon in der Diskussion erzählt, war dann mein eigener Schlaganfall sozusagen der Auslöser, das den Film dann einfach mal zu tun. Und da blieben mir natürlich nur die Möglichkeiten, die man im Rahmen eines kleinen Budgets hat, sprich Dokumentarfilm und das Ganze dann auch noch total low budget. Und das hat natürlich zur Folge, dass dann Fotokollagen, alte Filmausschnitte und so weiter in diesen Film einfließen. Das ist sozusagen eine Notlösung gewesen, aber wie sich im Nachhinein herausstellte, doch eigentlich eine sehr glückliche Notlösung, weil das einfach eins zu eins ist. Es ist eben keine Fiktion, es sind reale Personen, die sich da auseinandersetzen und in dem Fall über ein ziemlich heftiges Thema. Und das macht diese Thematik salonfähig und es hat auch wahnsinnig viele Leute, sage ich jetzt mal, inspiriert, entweder auf ihre eigene Familiensituation zu gucken oder aber eben auch im erweiterten Sinne über sexuelle Grenzüberschritte zu reden.
So ein bisschen ein Bruch damit ist natürlich, diese Film und dann auch wieder auch nicht, sind diese Filmausschnitte aus dem Prinz im Hölleland Film. Weil da, also für den Zuschauer, aus der Zuschauerperspektive, ist das natürlich ein interessanter Effekt, weil man einerseits im ersten Moment, wo ja noch gar nicht eingeführt wird, das ist jetzt aus einem Spielfilm, denkt, Moment, wo kommen denn diese Aufnahmen her? Das ist ja eher offensichtlich in einer anderen Zeit und wir bekommen hier stilisiert, aber doch irgendwie dokumentarisches Material, was eben sozusagen die wilden Jahre dann erzählt. War das schon früh ein Plan, diese Art von Material zu benutzen da auch? Oder ist das im Prozess passiert, als man dachte, ich muss diese Zeit erzählen? Oder?
Das ist schon im Prozess, also sprich der Postproduktion entstanden. Es ist nur eben so, dass meine Filme ja immer sehr nah an auch meiner Biografie liegen. Und Prinz in Hölleland ist zwar nicht meine Autobiografie, aber es ist die Geschichte eines Freundes von mir. Und was wir damals gemacht haben, nun, da liegt der Schwerpunkt ja mehr auf Spielfilm, es ist weniger eine Dokumentation, aber er wurde eben auch deshalb immer hochgelobt, weil er so einen sehr dokumentarischen Aspekt hat. Und ja, wir haben damals nichts anderes gemacht, als die Rollen zu switchen. Also jeder hat sozusagen die Rolle des anderen übernommen. Und insofern hat das natürlich auch sehr viel mit meiner Zeit als Mitzwanziger zu tun gehabt. Und klar, die waren natürlich repräsentativ für meinen Lebensstil in der Zeit. Und insofern war die Entscheidung naheliegend, diese also Ausschnitte aus dem Film da reinzunehmen.
Ja, also sehr wirkungsvoll auf jeden Fall auch. Hast du noch eine Frage zu stellen? Oder was wäre deine, du bist ja auch vom Fach, nicht wahr?
Ich bin mein Fach, ich arbeite bei Pro Familia, einer Fachberatungsstelle bei sexueller Misshandlung hier in Würzburg. Ja, eine zentrale Frage ist für jemanden, der Prävention macht, was von Herrn Stocks Seite so die Botschaft ist von Leuten, die Prävention machen. Also ich mache zum Beispiel viel Sexualpädagogik und im Rahmen natürlich auch immer Aufklärung sexuellen Missbrauch, was er denkt, was da sinnvoll ist.
Okay. Wie kann man helfen? Was kann man tun?
Ich bin ja da gar nicht so der Fachmann, ich bin ja eher so Selbstbetroffene.
Ja.
Also ich kann eben aus meiner Perspektive, der damals noch nicht so sehr in den Genuss gekommen ist, einer schon etwas vielfältigeren Beratungslandschaft, die gab es bei mir damals schlichtweg, wurde die vielleicht bestenfalls mal gegründet oder sie war so am Wachsen. Die konnte ich damals nicht in Anspruch nehmen und erstmal bin ich sehr glücklich, dass es das heute gibt. Ich denke, dass das schon auch sehr unterschiedlich ist im Sinne des geschlechterspezifischen sexuellen Missbrauchs. Es ist schon mal nochmal was anderes für Männer, darüber zu sprechen, als für Frauen. Ganz schwierig ist eben, da eine klare Trennung zwischen Homosexualität und sexuellem Missbrauch zu ziehen, denn das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es ist aber für die Betroffenen und aber auch für die Umwelt, wird es gerne mal in einen Topf geschmissen. Und dahingehend ist Beratung natürlich ganz enorm wichtig. Also ich habe vorhin schon auf der Bühne erzählt, dass Männer oftmals erst sehr viel später sozusagen ihr Coming-out mit ihrer Missbrauchsgeschichte haben, eben weil sie mit der Findung ihrer sexuellen Identität einfach noch nicht fertig sind. Das ist so oftmals bis Ende 20, Mitte 30 immer noch ein Thema, dass es womöglich ein Problem sein könnte, als schwul zu gelten. Und erst dann, wenn das klar ist, hat man auch weniger Angst davor, womöglich dann auch noch als schwul gelten zu können, wenn man denn sexuell missbraucht worden ist. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Teil, glaube ich, auch in der Beraterfunktion da auseinander zu dividieren. Aber wahrscheinlich noch sehr viel wichtiger ist es überhaupt, ob männliche Opfer von sexueller Gewalt über ihre dazu zu bringen, über ihre Gefühle zu sprechen. Das fällt Männern in der Regel eher schwer, sich da offen zu tun, ihre Gefühle preiszugeben und eben womöglich auch noch als Opfer dazustehen. Ich denke, da ist gute beratende Arbeit ganz, ganz, ganz wichtig.
Die Geschichte, die du erzählt hast im Gespräch mit dem Publikum, darüber, dass du dich deiner Flötenlehrerin offenbart hast, das wäre wahrscheinlich so ein Fall, wo doch heute die Situation ein bisschen anders ist, oder? Weil wahrscheinlich doch die meisten Leute heute eher ein Wissen darüber haben, wo könnte ich hingehen, von wem könnte ich mich beraten lassen und wo könnte man helfen oder was könnte man tun? Wahrscheinlich war bei ihr auch damals die Hilflosigkeit, das vorstellende Gefühl. Ja.
Das ist alles Spekulation.
Natürlich
warum
ist,
sie ja. wie so gehandelt hat, das will ich gar nicht werten. Und ich denke aber, das hat sich sehr, sehr, sehr viel geändert. Es gibt ein Glück mittlerweile viele Fachleute, die sich eben auch auf sexuelle Gewalt an Jungen spezialisiert haben. Es gibt Psychologen, die dazu geschult sind. Das gab es früher einfach wirklich sehr, sehr viel weniger. Mhm. Es gibt auch viel mehr Beratungsstellen, die das dann auch wirklich eigens anbieten. Früher wurde das gerne mal so in einen Topf geschmissen. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist manchmal schon auch von Vorteil, wenn männliche Opfer einfach auch eine ganz konkrete Anlaufstelle da finden. Mhm.
Ja, und jetzt gibt's natürlich auch deinen Film. Ja. Der vermutlich ja auch doch Leuten, die betroffen sind, die Augen öffnet für den Prozess, den man durchlaufen kann und eben auch möglicherweise den Mut gibt, rauszutreten aus der Situation und mit Leuten drüber zu sprechen.
Was bei dem Film sehr eigen ist, dass ich ja sozusagen da so einen zumindest scheinbaren versöhnlichen Kurs eingeschlagen habe. Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Vater verziehen habe, aber ich habe zumindest mal versucht, meinen eigenen Frieden damit zu schaffen. In Bezug auf Beratungsstellen ist das oftmals eine heikle Sache, weil sie nämlich die Leute beraten sollen müssen, ob ein Gerichtsverfahren in Frage kommt, okay, und so weiter und so fort. Und da bin ich im Zuge der vielen Pressekonferenzen oder so natürlich oft drauf angesprochen worden, auch von Opfern. Da kann ich keine allgemein gültige Antwort zu geben, denn das ist immer doch eine sehr individuelle Situation. Damals mit Anfang 20 wäre ich so im Prozess nicht gewachsen gewesen. Hätte ich später nochmal die Gelegenheit gehabt, dann hätte ich das vielleicht dann doch auch getan. Und da ist eben auch wieder stark die Arbeit der Fachleute gefragt.
Noch eine Frage oder sind wir jetzt erstmal beglückt von dem, was wir wissen? Wir sind gespannt auf was neu kommt. Darüber werden wir natürlich dann auch sprechen, weil es gibt schon ein neues Projekt in der Mache, ja, wo es diesmal nach Afrika geht. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht sollten wir dich nicht davon abhalten, am sozialen Teil des Abends teilzunehmen. Insofern beenden wir vielleicht unsere Raucherpause und danken dir auf jeden Fall sehr, gerne, dafür, dass du mit uns auch noch gesprochen hast, mit mir in Vertretung für den Sneakpot. Und ja, wir sind sehr gespannt auf das, was da noch kommt und freuen uns, dass du hier bist. Und ja, auch vielen Dank für die Teilnahme, die etwas unfreiwillige Teilnahme am Gespräch, aber trotzdem.
Trotzdem bitte, ja.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Claudia, für das tolle Interview und vielen Dank, Michael Stock, dass er sich den Fragen gestellt hat. Du hast, als wir das jetzt eben angehört haben, bei der Entstehung des Filmes erzählt, dass du da so überrascht warst. Also für mich war das auch sehr überraschend, aber erzähl mal, wie du das während des Interviews da auch erlebt hast.
Ja, also ich hatte durchaus einiges an Interviews vorher gelesen und was mir da nicht so klar war, war eben, dass dieses Projekt, das Material im größten Teil, gerade das von der Reise der Mutter, eben überhaupt nicht für einen Film in diese Richtung gedacht war, sondern gut, er erwähnt ja schon mal, dass das eigentlich gedachte Thema das mit dem Muttersöhnchen war, aber dass eben tatsächlich dieses Filmprojekt dann quasi erst im Nachhinein so entstanden ist, hat mich doch überrascht. Mhm. Wie hast du das empfunden?
Na gut, also es ist ja, oder das hat er uns ja auch sehr lange erzählt, dass es eben immer wieder so war, dass Fernsehsender oder Filmfirmen irgendwie Interesse hatten an dieser Story und sich dann eben dann doch nicht getraut haben, in dieser Art und Weise, wie er eben das erzählt und was da passiert ist, das so darzustellen, sondern also ganz schräg, ja, wo Geschichten, wo er dann, keine Ahnung, dann mit irgendeiner Frau heiratet und also so am Ende Happy End dann ist und also ganz anders
das war ja halt als Spielfilm einfach da. Gedacht,
genau,
Zeit,
ne? Genau.
Also das hat er erzählt gerade, das
hat er genau. Und dass eben da häufig das mit der homosexuellen Beziehung nicht ging.
Dann. Genau. Und ich finde eigentlich, der Film, wie er jetzt ist, finde ich sehr ehrlich und gerade auch dieses, dass das Thema eigentlich sein sollte, Muttersöhnchen, irgendwie diese Beziehung zur Mutter und dass dann aber rauskommt, dass einfach das bestimmte Thema dieser Familie dieser Missbrauch ist oder diese Missbrauchsgeschichte ist und das, denke ich, ist irgendwie logisch, wenn man sich drüber Gedanken macht und ich finde auch, dass definitiv die richtige Wahl, dieses Thema oder seine Geschichte als Dokumentarfilm darzustellen und nicht als Spielfilm, weil ich finde, wenn das so ist, dann kann man das nicht wegdiskutieren, ja. Also wenn es irgendwie eine erdachte Geschichte ist, dann gibt es ja immer diesen Anteil, dass man als Zuschauer sagen kann, ja gut, ne, das war halt jetzt ein dramaturgisches Mittel oder das mussten sie jetzt machen.
So die Ereignisse so dick aufgetragen sind wie hier.
Das genau.
Ist halt wirklich so ein Beispiel so. Die Realität ist so absurd, dass man sie in einem Film nicht darstellen könnte, weil man dann sagen würde, glaubt eh keiner.
Genau, und das finde ich eben genau das Kapital dieses Filmes, ja. Das ist, dass eben die Wendungen so krass sind und die Entwicklung so krass und ja, der Fall so tief und die Betroffenheit so tief und das aber alles so annehmbar ist für den Zuschauer, weil es einfach, weil der Michael da steht und das als seine Geschichte erzählt.
Ja, und gut dran nah. Also es ist immer so
vor allem
sehr prägnant. Genau.
Also er wird ja häufig zum Teil sogar nur die Augen. Also man hat so eine tiefe Verbindung mit ihm eben dadurch, wie er an sich ranzoomt.
Ja.
Ja.
Und das ist im Kino sicherlich extrem beeindruckend. Also, er erzählt am Schluss, dass er ein neues Projekt hat.
Mhm. Ja, darüber haben wir uns mit ihm unterhalten. Und zwar
dürft ihr da schon
Ja, oder? Ich glaube schon. Also
habt ihr da irgendwie so unterschrieben, dass ihr nicht weiter?
Nee, ich also glaube auch so. So ist für mich ähnlich.
Jetzt exklusiv im Sneakpot.
Bisher ist das Projekt in der Planungsphase, aber eben noch nicht durchgeführt. Aber es geht nach Afrika und es geht eben um HIV, AIDS. Mhm. Eben insbesondere um Versorgung mit Medikamenten und eben was da funktioniert und nicht funktioniert. Gut, das leitet er natürlich auch wieder aus einer eigenen Motivation ab. Darüber haben wir uns auch mit ihm unterhalten, wie er da jetzt rangeht. Ob er sich da selbst als Person dann in diesem Dokumentarfilm stärker außen vor lässt oder ob er da eben selbst wieder eigentlich doch eine zentrale Figur ist. Und er sagt, das wird er schon auch wieder aus einem sehr persönlichen Blickwinkel erzählen. Mhm. Er hat erzählt, dass er dieses Projekt jetzt zusammen mit seinem Partner entwirft, der eben selbst Krankenpfleger, glaube ich, ist oder irgendwie eben
medizinisch. Aber auch im Filmgeschäft jetzt.
Genau, und die ziehen das jetzt eben zusammen auf. Und ich glaube, Anfang nächsten Jahres soll es los nach Afrika gehen.
Genau. Mhm. Also, und da finde ich, oder da, als er das eben erzählt hat, wie sein neues Projekt ist, finde ich, merkt man sehr gut, was für eine Art von Filmemacher er ist. Ja, weil es gab irgendwann mal die Idee oder die Grundidee, die zu diesem Film geführt hat, war gerechte Güterverteilung auf der Welt. Ja, und dann haben sie gemerkt, ja, okay, das Thema ist irgendwie zu weit, naja, dann gehen wir auf Medikamente. Und je weiter er sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto persönlicher wird es wieder. Mhm. Ja, also er macht ganz persönliche Filme, so wie er das auch in dem Interview gerade gesagt hat, ja. Es hat immer einen eigenen Lebensbezug.
Ja, gut, aber wenn man natürlich auch in seinem eigenen Leben Dinge erlebt, die von so großer gesellschaftlicher, Relevanz sind, dann ist natürlich diese Herangehensweise auch was sehr gut funktioniert.
Ja.
Ja, und zwar, soll das jetzt wieder eine Doku sein? Oder?
Ja, schon wieder eine Dokumentation. Und auch wieder Low Budget. Also sie haben auch verschiedene Dinge da eruiert. Aber letztendlich ist die Idee jetzt so, sie haben jetzt gerade ein altes Auto gekauft. Das werden sie verschiffen nach Afrika. Und dann werden sie, glaube ich, zu dritt oder zu viert losfahren, filmen. Etwas mehr Unterstützung haben finanziell, weil halt verschiedene Pharmafirmen, die auch sich ganz gut verhalten anscheinend in dem ganzen Kontext, da auch ein Interesse haben. Ja. Genau, oder auch Ärzte oder Grenzen sind da auch interessiert an diesem Film. Und ja, vielleicht wird es da mehr Unterstützung geben, aber letztendlich werden die wieder zu viert mit einem Auto durch Afrika fahren, Material sammeln und dann daraus einen Film machen.
Also wie der Film wird, finde ich schon spannend, denn wenn man jetzt den Film, den wir gesehen haben, mit dem vergleicht, der in Ausschnitten dann gezeigt wird, dieser
Prinz von Hölleland,
der ja ein echter Film war, ein Spielfilm war, keine Doku. Das ist ja schon sehr unterschiedlich. Also sowohl vom Gefühl, also von den Bildern, von der Bildsprache, das war ja sehr in sehr metaphorisch und
stilistisch,
überhöht und das war diese Doku jetzt gar nicht, es war praktisch das Gegenteil davon.
Aber wo es eine Verwandtschaft gibt für mich schon, ist bei beiden, dass er keine Angst davor hat, Dinge, auch Grenzen zu überschreiten, dessen zum Beispiel, was wir hören können. Also zum Beispiel
Wörter, die wir sehen wollen.
Genau. Also in beiden ist es so, er mutet einem da schon was zu. Es ist nicht so, also er ganz offensichtlich ist es eben bei den Filmen nicht so, dass er sich vorher denkt, okay, vielleicht kann das der Zuschauer nicht ertragen. Nein, das muss sein. Ja. Also was erzählt werden muss, muss erzählt werden. Und das wird auch gezeigt.
Ist wie ein Sneakpot.
Ja.
Nur, dass wir im Sneakpot ansonsten manchmal Schreckliches zu sehen bekommen haben, ohne dass was Positives dabei rausgekommen ist oder wir was gelernt haben oder sowas.
Ja. Das ist die Folge, die wir gleich noch aufnehmen.
Also ich finde auf jeden Fall sehr spannender, schwieriger, interessanter Film und
und ein ganz interessanter Mensch, der dahinter steht.
Sehr, sehr interessante, umgängliche Persönlichkeit, die sich auch öffnet. Also wo du nicht so das Gefühl hast, der hat dir das jetzt hingeklatscht und dann sollst du damit umgehen, sondern ist auch zum Gespräch bereit.
Okay, spannende Person, so war unser unser Fazit mit einem spannenden Film. Wir möchten, oder ich möchte jetzt am Ende nochmal die Chance nutzen, meinen Kollegen von der Berufsgruppe in Würzburg Dankeschön zu sagen und zu gratulieren, dass sie es geschafft haben, diese Sneakpot-Folge anzuhören. Nee, einfach nur aufgrund von technischer Fertigkeit.
Ein kleiner Nackenschlag.
Nee, das Interesse war sehr groß an diesem Medium, aber einfach vielleicht...
Stimmt, wir haben an dem Abend auch ein paar Mal erklärt, was ein Podcast ist.
Und wie kriege ich das dann, wie kann ich das anhören? Aha. Was ist das im Internet?
Ich glaube, wenn wir das jetzt erklären, weil
Das war ein
Erfolg.
Genau, also herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön dem Hans-Peter, der ja in dem Interview sogar live zu hören ist, und ganz, ganz lieben Dank an den Michael Stock für den sehr schönen, informativen Abend.
Auf jeden Fall, vielen Dank. Und danke euch fürs hier sein.
Den Hörern, dass sie uns hören.
Auch den.
Bevor wir anfangen, uns selber zu danken, verabschieden wir uns lieber. Weil sonst, wenn ich jetzt der Claudia danke, dann der Martin dankt nochmal der Therese, Therese im Chris.
Genau, das lassen wir.
Ihr hört uns demnächst wieder.
Und schaut euch vielleicht mal Postcard to Daddy an.
Bis bald. Tschüss.
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 Danke. Tschüss.